There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Es gibt natürlich Figuren, die ich von vornherein ausschließe, weil ich sie nicht machen möchte oder so, ne? Also, aber bereuen eigentlich nicht. Also klar gab es auch mal Rollen, weißt du, mit denen ich nicht zufrieden war, ist ja logisch. Also ich, zum Beispiel habe ich mal die Andrea Nahles gemacht bei Extra 3 und da war ich überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber, also mit meiner Leistung war ich nicht zufrieden. Die Maske war toll, aber ich fand mich nicht gut. Da habe ich mich vielleicht auch übernommen mit dem Versuch, eine Frau zu spielen. Das würde ich jetzt zum Beispiel heute aber auch nicht mehr machen. Also aus Prinzip schon nicht mehr. Mhm. Also da ändern sich die Dinge ja doch gerade rasant. Also Sachen, die ich, also auch da trifft man natürlich andere Entscheidungen als noch vor 5 Jahren oder so, ne?
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Die Tür ist zu. Wir sitzen hier in einem ganz, ganz ruhigen Raum. Was ist das? Was ist das für ein Beat?
Nein, das Herzklopfen.
Max, okay, das Herzklopfen, gut. Also nicht, dass du mich jetzt an Anke Engelke hier erinnerst, die zu mir mal gesagt hätte, ich würde mit den Füßen hier so rumtapsen und das würde dann so ein Beat ergeben. Also das
ich
ist
habe die Folge gehört, lieber Stefan.
Ach, ehrlich?
Ja, natürlich. Ich habe mich auch vorbereitet.
Okay. Und ich wollte jetzt gerade unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, wo wir hier sitzen. Denn der Raum, wenn ich mal so ein bisschen gucke, so super sexy ist er halt nicht. Ist ein Tonstudio, aber perfekt für das, was wir hier heute vorhaben, nämlich eine neue Folge für unseren Promi-Podcast Hallo aufzunehmen. Deshalb sage ich Hallo Max Giermann, schön, dass du hier bist.
Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung.
So ein bisschen hier so wie bei Kurt Krömer fast, ne? So in diesem
ja, es hat was von Verhör, ja. Aber ich meine, ich bin auch ganz froh, dass wir uns in Real gegenüber sitzen und nicht am Telefon.
Ja.
Weil ich habe mich dich ganz anders vorgestellt. Also wir haben ja ein Vorgespräch geführt und von der Stimme her hätte ich dich ganz anders eingeschätzt.
Anders vorgestellt?
Ja.
Also irgendwie kleiner, größer?
Ja, ein bisschen hübscher, ein bisschen...
Was?
Nein.
Ah, okay, ja gut.
Im Gegenteil.
Im Danke.
Gegenteil. Du siehst so nach Urlaub aus, aber ich will jetzt nicht ins Private abtauchen. Du siehst so also sonnengebräunt aus.
Wir haben doch gerade einen richtig guten September hinter uns gehabt, der richtig gut angefangen hat. Insofern, ich bin viel draußen und ich finde es eigentlich gut, wenn man immer gut erholt aussieht. Also das ist jetzt keine Höhen, sondern das ist schon als echt.
Sehr gut.
Ja, das sieht man,
sieht gesund aus. Ich war jetzt auch viel draußen. Wir hatten ja Weinlese. Ich mache ja gerade ein Weinprojekt. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Aber deswegen bin ich ja, wir reden, glaube ich, über mehrere Projekte heute, oder?
Das machen wir.
Ja, gerne.
Wein ist immer ein gutes Thema. Über Wein sprechen wir auf jeden Fall.
Ja.
Aber wenn du doch sagst, du hast die Folge mit Anke gehört, dann hast du auch am Anfang mitbekommen, wie ich Anke gebeten habe, hey, stell dich doch mal vor. Denn beim Promi-Podcast Hallo stellen sich die Gäste selbst vor.
Ich weiß, weil ich habe nicht nur die Folge mit Anke gehört.
Noch andere.
Oh, okay. Also, ja, ich weiß, und von der Frage, ich wusste ja, dass es auf mich zukommt und ich da bin ich froh, wenn ich über die Hürde drüber bin. Weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig, sich beruflich so einzuordnen.
Mhm,
also am liebsten würde ich einfach nur sagen, ich bin Max, ich komme aus Freiburg, Jahrgang 75 und ich freue mich hier zu sein. So, das wäre immer, ich würde immer den Beruf lieber ein bisschen außen vor lassen.
Aber dann machen wir es anders. Ich kenne dich jetzt nicht und kenne auch dein Gesicht nicht, was mir unheimlich schwerfällt, weil die meisten kennen dein Gesicht und du wirst ja auch ganz oft...
Mittlerweile du. Also
ja,
das war ja jetzt Jahrzehnte anders, also weil durch die Parodie, also ich habe ja viel parodiert, ne, und da hatte ich ja immer diese Vollmasken und jetzt merke ich, dass das natürlich auch ein großer Vorteil war, weil die Leute haben mich zwar immer so ein bisschen angeguckt mit zusammengekniffenen Augen auf der Straße, so die haben irgendwie, den kenne ich irgendwie, aber sie konnten mich halt nie zuordnen, weil ich natürlich, wenn ich jetzt so als Kinski oder, keine Ahnung, Sigmar Gabriel auftrete, dann erkennt man mich ja nicht, hoffentlich. Und das war halt ein Vorteil, ne? Und jetzt ist mittlerweile auch durch LOL und solche Formate, wo ich natürlich auch in Natura auftrete, hat sich das ein bisschen geändert.
Aber was sagst du mir, wenn wir uns heute Abend, wir sitzen hier in Köln, das kann man ruhig sagen, du lebst hier in der Region, unser Studio ist gerade hier in Köln, wenn wir uns heute Abend hier in einem wunderbaren Biergarten treffen und ich frage, ja, was machst du eigentlich beruflich?
Ja, bin ja eher der Weintrinker, ne? Das hatten wir schon. Aber dann würde ich sagen, dann würde ich natürlich erstmal innerlich aufstöhnen, jetzt kommt die blöde Frage, weil jetzt, weil die Frage zieht natürlich dann immer noch weitere Fragen nach sich. Mhm. So, ah, und kannst du denn davon leben? Mhm. Und so kommt dann immer, wenn ich, also wenn Leute eben einen nicht kennen, logischerweise, weil die Antwort wäre Schauspieler. So, Schauspieler, ja. Das würde ich sagen, deckt das alles ab, aber eben, ich bin eben nicht so hundertprozentig d'accord mit dieser Antwort, auch weil, ne, es, also ein bisschen auszuholen, ich habe halt auch viele Jahre so ein bisschen gehadert, so mit, dass ich in diese, in eine Parodieschublade gelandet bin. Ich habe Schauspiel gelernt, ich war in der Schauspielschule, ich habe dann Theater gespielt und so. Und ich glaube, ich hatte innerlich immer noch so ein bisschen, also lange Zeit, so dieses Gefühl, ich müsste dem auch gerecht werden, ich könne jetzt ja nicht nur Komik machen, in Anführungsstrichen, ja. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich stecke in so einer Schublade, ich werde so auf eine Sache so festgelegt und das möchte man natürlich nicht. Ne?
Auf diese Parodie.
Ja, genau. Und dadurch hat mich das irgendwie lange beschäftigt, so ja, ich bin ja auch Schauspieler und ich hatte, glaube ich, auch innerlich immer Angst, dass ich das vielleicht gar nicht mehr kann. Mittlerweile ist mir das aber alles auch ein bisschen wurscht. So. Also ich bin jetzt so in einem Alter, wo man nicht mehr so viel über diese Dinge nachdenkt und mehr so das einfach nimmt, was kommt und ja, insofern. Also ich würde sagen Schauspieler oder vielleicht allgemeiner Mime. So.
Ah, okay, Mime. Okay.
Mime. Weil Mime steckt auch so ein bisschen Pantomime drin. Ich komme ja von der Clownerie. Steckt so ein bisschen das drin, dass es eben jetzt nicht unbedingt nur so dieses Seriöse ist, sondern dass man eben auch viel Quatsch macht. Das so. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Das war ein bisschen veraltet, aber ich finde das eigentlich ganz gut.
Gut, okay. Nicht alle Dinge, die alt sind, sind irgendwie unmodern, sondern ganz im Gegenteil.
Also aber ich fürchte, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin Mime, dann würdest du noch mehr Fragen stellen.
Ja, stimmt, das kann sein. Ja, genau. Okay, aber ich sehe es jetzt mal eher so positiv. Du bist unheimlich vielseitig oder bist wahrscheinlich so, wie ich dich bisher kennengelernt habe, ein Typ, der sich vielleicht, wenn er nur eins macht, auch so ein bisschen gelangweilt fühlt, oder?
Ja, also das kann ich gar nicht sagen, weil ich das noch nie gemacht habe, nur eins. Also ich bin eher ungeduldig. Und möchte immer lieber gleich was Neues machen, das Nächste machen. Deswegen habe ich auch nicht so einen langen Atem. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, also ich bin früher, als ich am Theater angefangen habe, ich war genau eine Spielzeit da. Und dann musste ich schon wieder kündigen und was Neues machen, weil ich bin nicht so der Typ für so Stetigkeit. Also zumindest nicht im Job. Und ja, also vielseitig, also das ist schon der große Vorteil an meinem Beruf, dass es eben so unterschiedlich ist. Ne? Und dass man auch so viel machen kann und sich eigentlich keinen Job, also keinen Auftrag dem anderen ähnelt und gleicht. Also das ist schon cool, ja.
Also wir haben unheimlich viele Gesprächsthemen gleich. Also es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, die Folge komplett zu hören.
Kommt jetzt Werbung oder was?
Nein, kommt keine Werbung. Aber du hast gesagt, du bist ein bisschen ungeduldig und deswegen schieß mal direkt los. Wir haben so eine Entweder-Oder-Fragerunde am Anfang, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn ich hier auf mein Tablet schaue, die erste Frage, die...
Bier oder Wein?
Fast. Kölsch oder Weißwein, die übrigens sich fast, weil du hast es eben schon beantwortet.
Ja,
ne? Du bist echt so ein Weintyp, ne?
Ja, naja, ich trinke auch ganz gerne mein Bier, aber Wein ist schon irgendwie mehr so, ist jetzt auch wirklich eine Leidenschaft von mir geworden, seitdem ich da eben auch so ein Weinprojekt in Baden mache mit einem befreundeten Winzer zusammen und das ist gerade so mein Lieblingsthema tatsächlich, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der Experte bin, ne? Also ich lerne das jetzt erst, ich komme da erst so langsam rein und das macht halt total Spaß.
Das ist spannend. Also ja, da würde ich ganz gerne später noch ein bisschen mehr drüber wissen. Also
gerne,
das finde ich super spannend.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir auch eine Flasche mitgebracht. Aber,
ach.
Ja. Ich finde es immer blöd, Leuten Wein mitzubringen, wenn man gar nicht weiß, ob die überhaupt daran Interesse haben. Ne? Also so Alkohol verschenken ist immer so eine Sache. Aber
okay.
Wenn ich das gewusst hätte, ne?
Weißt du was, dann treffen wir uns eben nochmal und dann freue ich mich über eine gute Flasche Wein. Schuldirektor oder lieber Klassensprecher?
Du weißt, weshalb ich die Frage stelle, ja? Ich weiß, warum du die Frage stellst. Aber die Antwort wäre auf jeden Fall eher Klassensprecher. Das war ich auch mal früher.
Ach, tatsächlich.
Ja, ja.
Weshalb?
Ich war einmal Klassensprecher.
Hat man keinen anderen gefunden und man braucht
ja,
da irgendwie
ich war mit jemand anders zusammen. Alleine wollte ich nicht. Wir waren dann zu zweit. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat man mir irgendwie so eine Autorität oder so zugesprochen oder keine Ahnung. Es war jetzt nicht, dass ich mich darum gerissen hätte, aber also Lehrer werden generell wäre nichts für mich gewesen. Meine Eltern waren beide LehrerInnen und allerdings Kunsterziehende. Also das heißt, das war dann doch eher so ein bisschen kreativer.
Gut,
so, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber so, ja, ich wollte einfach raus aus der Schule. Also das ist auch bis heute so. Da möchte ich auch nicht hin zurück, ehrlich gesagt. Also es ist ein toller Beruf, aber für mich wäre es, glaube ich, nichts. Da bin ich, wie gesagt, so ungeduldig.
Aber weshalb ich diese Frage stelle, hast ja gerade schon gesagt, du weißt warum.
Ja.
Oder weshalb, wir sprechen später nochmal etwas ausführlicher über das Lehrersein, über das Direktorsein. Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, in die Schule, da möchte ich eigentlich gar nicht mehr hin. In dem Kinofilm, der ganz bald in die Kinos kommt, nämlich am 26. Oktober, da bist du dann schon nochmal in der Schule.
Und wirklich in einer Schule, da möchte nun wirklich keiner hin. Denn diese Schule hat sehr, sehr viele Regeln. Und für die Regeln bin ich, genauer gesagt, meine Rolle verantwortlich.
Ah, okay. Dann nächste Frage. Handy immer dabei oder auch mal zu Hause lassen?
Immer dabei.
Ja?
Ja. Also jetzt hier in diesem Raum nicht. Mhm. Also wenn jetzt, also ich kann nicht um Hilfe rufen.
Das heißt, dein Handy liegt jetzt hinten im Technikraum.
Genau, bei Antonia hinten auf der Couch.
Und da kommen die ganzen Nachrichten von Anke Engelke und
sonst wem an. Die sagen, du sollst nicht so mit dem Fuß wippen und sowas.
Okay,
genau.
Ich höre sofort auf damit. Nee, aber wenn du gerade sagst, Handy nicht dabei, dann passt das ja eigentlich zu diesen ganzen Regularien. Das ist nämlich Regel 77 im sogenannten Schnittlich-Regularium.
Ja.
Kein Korrekt. Handy. Deswegen, Handy liegt jetzt aber hinten, sonst hätte ich gesagt, Handy jetzt hier in diesem Raum bitte aus.
Das ist vielleicht sogar eine ganz vernünftige Regel, über die könnte man ja sogar tatsächlich diskutieren. Also die meisten Regeln des Schnittig-Regulariums sind ein bisschen übertrieben, aber die finde ich gar nicht so verkehrt.
Und ist in der Tat gerade auch an den Schulen ein Riesenthema, Handys in den Klassen, ja oder nein? In der Tat, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Max, ich habe hier was auf dem Buch liegen. Für die Podcast-Hörerinnen und Hörer können uns ja nicht sehen. Deswegen muss ich das ein bisschen erklären. Ich habe hier nicht nur mein Tablet mit den unheimlich vielen Fragen.
Du hast wahnsinnig viele Fragen, meine Güte.
Total viele. Aber weißt du was? Ich hätte mir den ganzen Kram sparen können.
Ich habe gar nicht so viele Antworten.
Im Vorgespräch mit dir, Max, hast du... du hast schon so viele Antworten, weil die hast du dir hier alle selber mal gegeben in einem Buch. Das habe ich mir nach unserem Vorgespräch natürlich besorgt und guck da rein. Und dann stelle ich da so fest und denke so... Mist, du hättest ja gar nicht so viele Fragen ausdenken müssen, weil all das, was man eigentlich von Max Giermann wissen möchte, die Fragen stellst du dir im Buch selber oder hast du dir selber gestellt?
Ja, genau, das war auch so ein bisschen ein Versuch, mich mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen und auch so ein bisschen zu öffnen und deswegen auch diese Fragen, die so durch dieses Buch führen. Es ist aber ja eigentlich kein sehr textlastiges Werk, sondern es ist eigentlich ein Cartoon-Buch, wie du jetzt auch wahrscheinlich siehst.
Ja.
Die Fragen führen so ein bisschen als roter Faden dadurch, also es ist ein Buch, das viel mit mir zu tun hat und so. Ist jetzt aber auch schon seit 3 Jahren, glaube ich, auf dem Markt. Also ist schon auch nicht mehr das allerneueste Projekt.
Ich bin was du nicht siehst,
heißt genau, das. Genau, das spielt so ein bisschen darauf an. Also dass es eben eine neue Seite von mir zeigt und auch auf dieses Kinderspiel, ich sehe was du nicht siehst, weil ich da in diesem Buch immer, so das hast du vielleicht auch gesehen, Fotos gemacht habe von irgendwelchen Objekten und die dann weitergezeichnet und verfremdet habe, zeichnerisch. Das ist so ein Motiv des Buches.
Und eigentlich wirklich ein perfekter Leitfaden für so eine Interviewsituation. Wie gehst du durch die Welt? Schlenderst du oder rennst du, fragst du dich und gibst die Antwort? Oder bist du gerne auf Reisen?
Ja? Ganz ehrlich, ich weiß die Antworten teilweise gar nicht mehr. Es wäre jetzt interessant, nach 3 Jahren, ich muss es mir, glaube ich, echt nochmal angucken.
Bist du gerne auf Reisen? Dann beantworte die Frage.
Was steht da jetzt als Antwort, ganz im Ernst?
Da steht jetzt, ich bin gerne beruflich unterwegs, weil man an Orte gelangt, die man privat vielleicht nicht unbedingt auswählen würde.
Das stimmt. Das finde ich auch super, weil man ja an Drehorten ist. Also da würde man nicht auf die Idee kommen, dahin zu reisen. Und man hat dann auch nicht so dieses Gefühl, man müsste da jetzt irgendwie den Touri-Guide abarbeiten und so. Das finde ich eigentlich wirklich ganz schön. Also ich reise tatsächlich am liebsten beruflich bedingt. Dann muss ich mich auch nicht so kümmern, wo man da jetzt genau hin will und so. Aber ich reise natürlich auch super gerne mit der Familie mittlerweile. Also als das Buch rausgekommen ist, hatte ich noch keinen Sohn. Und mittlerweile ist es ja das Schönste, dann mit Kind und Kegel unterwegs zu sein und so.
Ja.
Ja, das macht großen Spaß.
Und dann hier, wenn ich hier so durchblättere, ich meine, eine Frage, die dir früher oder später jeder stellt, hier ist auch eine richtig schöne, opulente Doppelseite mit dem Kinski, logischerweise. Mhm. Und die Frage da lautet, wie erarbeitest du dir deine Rollen? Das will doch wahrscheinlich jeder von dir immer wissen, oder? Wie machst du das eigentlich so, ne? Oder?
Ja, also die Frage kommt schon, aber immer erst in Gesprächen, die so ein bisschen tiefer gehen, ne? Weil ich glaube, die meisten Leute, die denken, ich kann das einfach alles so. Also es gibt oft so, dass Leute sagen, ey, mach doch mal mich nach. Auch in so Interviews wie diesem hier, ne, dass dann das Gegenüber sagt, kannst du mich mal schnell nachmachen? Oder manchmal kriege ich auch so TV-Anfragen, ob ich am übernächsten Tag in irgendeiner Rolle auftreten könne. Und dann muss ich den Leuten erst erklären, dass das ein wochenlanges so Studium ist, das ich dann betreiben muss, weil ich das leider nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Ich würde sogar denken, dass mir das sogar schwerer fällt als den meisten KollegInnen, die das auch machen. Aber das hat wiederum den Vorteil, dass ich dann gezwungen bin, mich da so tierisch reinzufuchsen. Und dadurch komme ich dann vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Rolle und gucke halt nochmal genauer hin und arbeite halt intensiver dran, als wenn ich das jetzt schnell könnte. Ne? Also Ich muss da schon, also deswegen ist es immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil diese Parodiererei ist schon viel Fleißarbeit so. Ne? Also da sind wir wieder beim Schnittlicht, da braucht man viel Disziplin. Und klare Strukturen.
Direktor.
Genau. Ja. Da muss man sich eben zwingen, sich an den Schreibtisch zu setzen und dann auch mal ein paar Stunden immer den gleichen Satz zu wiederholen und aufzunehmen auf ein Diktiergerät, so mache ich das dann, um zu gucken, also um sich sozusagen dem Original anzunähern.
Ja. Ach, das heißt, du hast wirklich ein ganz klassisches Diktiergerät noch?
Ja, mittlerweile mache ich es auch mit dem Handy, was ich ja eh immer dabei habe, wie du weißt. Aber früher habe ich es noch, also bis vor 2 Jahren, immer noch mit so einem alten Kassettendiktiergerät gemacht.
Ja,
die gibt es
nur
jetzt leider nicht mehr zu kaufen und deswegen musste ich mich da umstellen. Aber ich habe noch so eine Box mit, ich weiß nicht, 50, 60 so Kassetten und da sind diese Rollen drauf. Und die habe ich natürlich alle aufgehoben und das ist ganz lustig, wenn man da so reinhört, dann hörst du halt teilweise so die Anfänge eines einer Stefan Raab-Parodie und du merkst halt, okay, ich konnte das am Anfang halt gar nicht. Also so, das war wirklich so schlecht, wie wenn du das jetzt wahrscheinlich machen würdest.
Ja, genau.
Also so ganz, also ist jetzt gar nicht kritisch gemeint, aber ich konnte, kann das am Anfang gar nicht. Und dann übe ich das aber halt und übe das und übe das und dann irgendwann hat man das erste kleine Erfolgserlebnis, also, ah, das klang jetzt schon nicht schlecht, das geht schon in die richtige Richtung und hier muss ich auch noch ein bisschen schneller sprechen. Also ich, ne, ich nehme mir wirklich erstmal einen Satz und den versuche ich dann nachzusprechen. Dann mache ich mir Notizen, wo ist dann Atempause, wo ist dann eine Betonung, wo geht die Stimme hoch, ne? Und dann versuche ich das halt wie, wenn man beim Notenlesen oder so, ne, wie so eine Partitur im Prinzip, versuche ich dann diesen Satz immer wieder zu wiederholen, vergleiche immer wieder mit dem Original. Und irgendwann klingt es dann idealerweise so ähnlich wie das Original und dann...
Stefan Raab.
Genau.
Und so. Machst du das aber, wenn du gerade sagst, du hast unheimlich viele von diesen kleinen Kassetten aus dem Diktiergerät noch zu Hause, ertappst du dich manchmal, bis du sagst, ich muss das nochmal hören, ich will da nochmal reinhören in dieses alte Ding oder nee, ist sie vielleicht mal nicht beschriftet und sagst, hey, ich weiß gar nicht, was da drauf ist, musst du mal reinhören?
Ja, nee, also die sind alle beschriftet, meistens auch so doppelt beschriftet, weil irgendwas durchgestrichen und überspielt oder so.
Ne? Raab neu.
Ja, genau. So Raab 2019.
Dann
Ja, also ich höre da nicht mehr rein. Nee, also ich lasse diese Parodien, wenn die dann abgespielt sind, ich lasse die alle liegen. Ich habe da auch gar nicht so den, also das ist dann für mich auch irgendwie erledigt. Das heißt, wenn du mich jetzt nach einer Rolle fragst, die ich seit Jahren nicht mehr gespielt habe, dann ist die auch wirklich ganz weit weg, dann kann ich die auch nicht mehr. Also jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, mach mal Johann Lafer oder so.
Ach, den hast du auch mal gemacht.
Ja, also den habe ich nicht gemacht.
Aber den Gabriel kannst du jetzt auch nicht machen.
Den könnt ihr jetzt auch nicht mehr.
Ja, okay, gut. Das verstehen, glaube ich, viele nicht,
weil
oder?
Das, ich meine, den habe ich jetzt auch seit Jahren nicht gemacht. Und ja, das wird dann auch irgendwie so ein bisschen von der Festplatte gelöscht. Also klar, Robert Habeck zum Beispiel, habe ich jetzt so oft gespielt, den kann ich natürlich jetzt hier auch aus dem FF, aber andere Figuren, die ich halt jetzt länger nicht gespielt habe, die sind dann irgendwann, die verblassen dann. Also den müsste ich jetzt, den Sigmar Gabriel müsste ich jetzt auffrischen, dann würde ich die Kassetten wieder rausholen. Und dann müsste ich da vielleicht noch mal ein paar Tage arbeiten und dann wäre der wieder da.
Sind das denn dann nur die Kassetten oder schaust du dir noch mal ein Video an oder vielleicht wie er gestern in der Talkshow saß?
Ja, ja, klar. Also alles, was ich an Videomaterial kriege, natürlich sowieso. Also das ist erstmal sowieso der erste Schritt, bevor ich die Kassetten aufnehme. So gucke ich mir halt alles Mögliche an und verbringe dann damit meine Zeit.
Ja.
Also deswegen, es ist, je nachdem, wen man da parodieren muss, und das muss ich auch dazu sagen, es sind ja alles Auftragsarbeiten, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe Bock auf die und die Figur und da setze ich mich jetzt einfach privat hin und mache den, sondern es sind ja alles Auftragsarbeiten. Dann kommt irgendwie, bei Extra 3 sagen dann, ja, wir wollen mal wieder eine neue Politikerfigur machen. Oder ich komme auch an und sage, ich möchte mal wieder eine neue Figur machen, es wird langsam langweilig, lass uns mal was Neues ausprobieren und dann überlegt man sich, wer könnte das sein und dann entscheidet man sich für eine Figur und dann muss ich mir die halt draufpacken. Also ich, ne, das ist dann eine Auftragsarbeit. Und ich glaube, andere ParodistInnen arbeiten eher anders. Ich glaube, dass die eher erstmal rumprobieren und dann das, was sie schon ganz gut können, bieten sie dann an.
Ja, okay,
oder damit treten sie dann, das arbeiten sie dann weiter und damit treten sie auf. Aber bei mir ist halt umgekehrt.
Ja, aber also das ist super. Ist
ja
gut fürs Business.
Ja.
Das heißt also, der Mann hier ist gut im Geschäft, denn ich habe hier eine kurze Liste zumindest von den Persönlichkeiten, die du alle schon gegeben hast, sagt man quasi, oder parodiert hast. Einige davon saßen sogar schon auf dem Stuhl, auf dem du hier auch sitzt, der Roche González
nämlich. Ah,
das
ja,
war unser Premierengast.
Ach, witzig.
Ja, Roche hast du nachgemacht, parodiert. Kai Pflaume war auch schon hier. Also insofern... die hattest du alle mal drauf oder hast du sie wieder drauf, wenn du dich reinfuchst quasi in das Thema?
Genau, also Kai Pflaume wäre jetzt auch so ein Kandidat. ist wahnsinnig weit weg.
Robert Habeck, also, hatten wir gerade eben, ja. Hugo Egon Balder, Karl Lagerfeld, Reinhold Beckmann, Oliver Kahn, Tim Melzer.
Aber die waren nicht alle hier, ne?
Nee, die waren nicht
alle hier. Karl Lagerfeld war noch nicht
das
bei dir.
Das ist jetzt deine Liste. Ja, ja. Nee, Lagerfeld war noch nicht hier.
Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr.
Das wird nichts mehr. Das wird wahrscheinlich, nee.
Das müsst ihr aufs Jenseits verlagern.
Da müsste man ein völlig neues Format dafür entwickeln.
Das wäre toll, ne? Doch. Ich meine, ich probiere jetzt einfach mal, den habe ich auch jahrelang nicht gemacht. Ich meine, es ist natürlich so ein bisschen was.
Hast du dann auch so ein Hemd angehabt, was dir quasi fast den Hals
zugeschnürt hat? Ja, natürlich. Hatte ich aber übrigens als Schuldirektor schnittlich auch. Das habe ich mir nämlich gewünscht.
Die Krawatte ist so ganz perfekt.
Ja, ne? Also das Kostüm habe ich sehr geliebt. Schöne Grüße.
Ja. Die Farbe von den Sakkos, die hätte man ein bisschen freundlicher wählen können.
Ja, das war also aber Absicht.
Weißt du? Eher so ein fieses Braun. Das passt das in die heutige Zeit vielleicht nicht so, aber das passt sehr, sehr gut zum Film. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe immer noch das Buch hier in der Hand.
Ja.
Und du hast ja gesagt, das ist ja auch so ein Cartoon-Buch auch, wenn man so, ne, so
ja, hat. Ja.
Weil das ist ja auch so ein Faible von dir. Du zeichnest unheimlich gerne, ne?
Ja, wobei auch das war, also das ist jetzt gerade so ein bisschen vorbei. Also das ist bei mir immer so phasenweise. Mhm. Also ich habe da mal so 3-4 Jahre wie ein Bekloppter gezeichnet. Also ich habe das Zeichnen, als Kind habe ich ganz viel gezeichnet und als Jugendlicher auch und wollte eigentlich auch in die Richtung aber studieren und dann habe ich aber Schauspiel gemacht und seitdem eigentlich nicht mehr wirklich gezeichnet und dann habe ich das wiederentdeckt. Ich habe mir so, weißt du, ich hatte so ein Tablet,
ja.
Auf dem kann man ja super zeichnen.
Ah, okay.
Und da,
also kein Stift, kein Blatt Papier.
Sondern alles auf dem Tablet und ich habe wie bekloppt gezeichnet und hatte dann irgendwann so viele Cartoons, dass ich gedacht habe, jetzt müsstest du mal ein Buch draus machen, das wäre ja schade drum. Aber seitdem, also jetzt zur Zeit, zeichne ich nicht so viel.
Gut. Richtig spannend. Also vor allen Dingen mega klasse, finde ich, wie du wirklich Alltagssituationen, das sind ja auch deine Fotos dann, ne?
Genau, ja, die sind einfach so wie mit dem Handy gemacht und dann sehe ich da irgendwas drin und dann...
Stark.
Ja.
Zebrastreifen zum Beispiel. Da weiß also quasi jeder jetzt, wie sowas aussehen könnte. Also, das ist Max Giermanns erstes Buch.
Ja, stimmt.
Ich bin was, was du nicht siehst. Ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber trotzdem
mega, mega interessant. Es ist ja eigentlich zeitlos und es ist so eine, ich finde es immer darum, sieht man das hier auch vorne drauf, da sitze ich auch wie auf so einer Toilette. Also habe ich mir halt noch so eine Toilettenrolle dazu gezeichnet. Es ist halt so ein perfektes Toilettenbuch, ne, was man so für Gäste, also man kann halt so durchstöbern und das, ich habe jetzt auch lange nicht mal reingeguckt, müsste ich jetzt eigentlich mal wieder machen.
Gelegenheit ist da, das Buch liegt auf dem Tisch.
Ja, ja.
Wir haben eben über Wein gesprochen, du hast gesagt, du bist so ein Weinliebhaber und du reist unheimlich gerne. So, das Breisgau, ist das so ein Preferred-Ziel für euch so, wo du dich unheimlich gerne aufhältst?
Ja, also jetzt natürlich in letzter Zeit schon sehr regelmäßig, bin ja da auch immer in Heitersheim, im Markgräflerland, auf unserem Weingut, also nicht unserem, das ist immer noch das Weingut von Thomas Walz, aber ich bin langsam dabei, es mir unter den Nagel zu reißen.
Aber erzähl mal, wie kommt das, dass du auf einmal, ich meine, du lebst im Rheinland, du kommst gebürtig aus Freiburg, okay.
Ja.
Aber jetzt auf einmal gibt es einen Wein und wie entsteht denn so eine Idee?
Ja, ach, das ist zusammen mit einem Gastronomen in Köln ist die Idee entstanden und für mich, also es gibt ja viele so Promi-Weine, ne? Das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen fast ein Trend, dass Prominente irgendwie einen Wein rausbringen oder einen Sekt oder sowas. Und da bin ich jetzt nicht der Erste, aber mir ging es jetzt auch nicht darum, einfach irgendeinen Wein zu machen, sondern mir ging es schon so ein bisschen auch um als Botschafter für die Heimat und für diese Region aufzutreten. Denn was wir jetzt als erste Rebsorte gemacht haben, ist ein Gutedel. Und das ist eine
Gutedel.
Das ist eine weiße Rebsorte.
Ja. Oh, jetzt geht hier die Tür auf.
Ah, cool.
Antonia bringt
das uns. Das war das zwei Stichwort.
Das Stichwort da Gutedel. Aha. Was hast du dabei?
Ja, ein, was habe ich denn dabei?
Ja, ich sehe schon, es ist eine gute Flasche gekühlten Giers.
Vielen Dank. So heißt stell einfach Produkt hin, wir werden uns das
vielen
mal anschauen.
Vielen Dank, Antonia. Siehst du, zum Glück habe ich nichts mitgebracht. Das wäre völlig unnötig gewesen. Ja, genau. Darf ich dir einen Schluck einschenken?
Bitte.
Der ist richtig schön kalt, so lieb.
Also wir sitzen hier an einem schönen sonnigen Nachmittag. Wir haben natürlich ein Glas Wasser auf dem Tisch, haben auch vorher im Vorgespräch schon Kaffee getrunken. Aber ich glaube, mit einem kleinen Stückchen Wein
wird das Gespräch nicht schlechter. Ich mach mal den Korken auf. Ja, also wie du gerade gehört hast, ist es ein Schraubverschluss.
Weshalb
das sagt aber gar nichts über die Qualität des Inhaltes aus.
Und das kannst so bist du im Thema drin, dass du das beurteilen kannst.
Ach so, naja, das beurteile nicht ich, aber das ist ja einfach ein Fakt.
Danke sehr.
Gerne.
Goldig.
Ja,
vom Farbton her?
Noch die erste Füllung. Nee, es ist die zweite Füllung. Das kann ich schon erkennen.
Was heißt,
weißt du, woran ich das erkenne?
Was heißt das überhaupt, erste und zweite
Füllung? Naja, wir haben irgendwie, die erste Füllung waren, ich weiß gar nicht, 2000 Flaschen oder so. Und als die verkauft waren, haben wir eine zweite Füllung gemacht. Und man muss es immer wieder ein bisschen neu justieren, weil der Wein sozusagen Es ist zwar ein Gutedel, aber das ist schon eine Cuvée aus verschiedenen Lagen. Also das heißt, es ist mit anderen Worten zusammengemischt, ein Blend, wenn man so will, aus verschiedenen Lagen, um einen bestimmten Geschmack zu erzeugen. Aber
immer die gleiche Traube, immer der Gutedel.
Genau, immer die gleiche Rebsorte. Mhm, und als die erste Fuhre dann verkauft war, muss man neu abfüllen. Also sie schmecken ganz bisschen anders als die erste Füllung. Und wir haben diesen geprägten Deckel, also diese geprägte Kapsel mit diesem G.
Ein G.
Die hatten wir am Anfang noch nicht.
G für Giermann, logischerweise. Genau. Oder für
deswegen erkenne ich sofort, dass die zweite Füllung ist.
Ah, okay.
Also genau, Giermann, Gutedel, ja.
Wow.
Ja, zum Wohl. Das ist doch mal ein Podcast hier. Also, zum Wohl. Ich mache jetzt hier nicht den Experten. Du kannst es ganz so trinken, wie du es magst. Es ist auch wirklich ein unkompliziertes Produkt. Ne? Also es ging uns, also nochmal zu sagen, der Gutedel ist eine Rebsorte, die gibt es in Deutschland fast nur im Markgräflerland. Also es ist wirklich typisch für meine Heimatregion.
Südlich von Freiburg, richtig?
Genau, ja, Südbaden. Mhm. Also so zwischen Freiburg und der Schweiz und Frankreich so eingeklemmt. Wunderschöne Landschaftsstrich. Und diese Rebsorte ist auch uralt. Mhm. Und die ist so ein bisschen unpopulär, weil sie, also du merkst, es ist jetzt nicht so ein Hocharoma-Wein, der so von Aromen nur so fetzt, ja,
sondern
sehr
fruchtig,
sehr klarer Geschmack, finde ich. Wir haben es geschafft, oder der Thomas hat es geschafft, eine super schöne Säurestruktur reinzukriegen. Eigentlich sind die Gutedel eher säurearm, aber wie du schon sagst, es hat so eine leichte Zitrusnote.
Und vor allen Dingen, ich finde die Farbe richtig, richtig gut. Also ich meine, in dem Raum hier wirkt alles gut, was eine schöne Farbe mitbringt, aber so ein bisschen goldig irgendwo war mein erster Eindruck, oder?
Mhm. Das ist halt einfach sehr frisch, so ein Easy-Drinking-Wein.
Temperatur passt?
Super, ich finde es gut so kalt. Und hinten raus hast du so, finde ich, auch so sehr süffig. Also man hat direkt Lust auf den nächsten Schluck. Ne? So ein bisschen. Also ich mag das Produkt wirklich gerne. Ich bin da wirklich stolz. Aber es ist und bleibt natürlich eine spezielle Rebsorte. Ist jetzt natürlich nicht so ein populäres Produkt wie jetzt ein Sauvignon Blanc oder ein Riesling oder sowas. Aber auch gerade Leute, die nicht so Frucht Bomben mögen oder vielleicht auch nicht so krass säurehaltige Weine, also den Riesling auch zu extrem ist, die finden da sicher Gefallen dran.
Ja.
Und wir wollen halt so ein bisschen auch damit dieses tolle Heimatprodukt ein bisschen bekannter machen.
Mhm.
Und es ist eine tolle Rebsorte, die ist auch sehr widerstandsfähig, also ist auch jetzt, was den Klimawandel angeht, eigentlich prädestiniert. So.
Sehr wichtig dann auch, okay.
Genau, und es ist ein Bio-Wein, vegan hergestellt.
Ah,
also,
okay. Das hat jetzt aber nichts mit dem grünen Etikett zu tun, oder?
Nee, das Grün ist sozusagen eben, du siehst, einen leichten Grünstich hat der Wein auch.
Mhm.
Und wir wollten einfach eine knallige, frische, sommerliche Farbe da haben.
Gelungen. Gut.
Ja, es hat echt Spaß gemacht. Und wir machen jetzt auch noch weitere Weine.
Was heißt dann, erklär das mal, was heißt Spaß gemacht? Also ist das für dich wirklich, weil da gehört ja nicht nur einfach dazu, an einem schönen sonnigen Tag im Weinberg zu lesen und abzufüllen und diese tollen Momente, sondern dazu gehört ja auch ein bisschen was Buchhalterisches. Du musst kalkulieren, du musst... Ich meine, ihr wollt ja nicht nur Geld versenken, sondern vielleicht damit ihr auch mal ein paar Cent verdienen.
Ja, wobei wir jetzt auch ehrlich gesagt, also das ist jetzt nicht so ein Marketing-Gag, so der Promi, der jetzt will sich noch ein paar Euro dazu verdienen, denn bis jetzt haben wir da nicht, also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind noch nicht im Plus. Aber und wenn wir jetzt so auch durch die Versandkosten, also wenn wir jetzt eine Flasche verkaufen, dann verdienen wir da eigentlich kein Geld dran. Ne? Also
so eine
Einzelflasche. Also das ist jetzt schon, wir wollen das natürlich, aber schon hast du schon recht, ne? Es kostet ja auch viel Zeit und Energie und für den Winzer ja sowieso.
Ich fragte, weil du sagst, es macht dir Spaß, ne? Und,
ja, genau.
Und das ist ja wirklich viel Energie, die man da reinschickt, und viel Hirnschmalz und Vertriebswege.
Und auch viel Nerven, ja. Also wir haben auch echt, was da alles schief geht und so eine Marke aufzubauen und dann eine Firma gegründet. Und keine Ahnung, also das ist schon alles auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden und man denkt sich dann oft so, oh Gott, warum hast du dich da eingelassen? Aber im Grunde ist es halt einfach so toll. Für mich ist es halt auch toll, dass ich was mit so einem Naturprodukt machen kann und auch mit so ganz bodenständigen, tollen Menschen. Das ist halt so ganz weit weg von dieser Medienblase. Und es ist, ich stehe hier nicht im Vordergrund, sondern dieses Produkt. Und das ist für mich schon eigentlich auch mal erfrischend, weil, also im wahrsten Sinne, erfrischend.
Ja, ja.
Weil das ist an meinem Job natürlich schon auch anstrengend, ne? Dass man immer irgendwie selber gleichzeitig auch sein eigenes Produkt ist. Weißt du, was ich meine?
Also
man muss ja immer sich auch irgendwie verkaufen und dann ist man schlecht drauf, muss aber trotzdem gut gelaunt rüberkommen. Und dann musst du so, das ist auch so, und hier habe ich das halt nicht. Ne? Also klar, wir müssen auch Marketing machen und ich muss auch mal ein Foto schießen und so. Aber in der Herstellung des Produktes geht es halt wirklich darum. So, was gefällt uns? Wie wollen wir den Wein machen? Ich lerne da natürlich jeden Tag dazu, weil ich ja keine Ahnung habe, wie sowas geht. Also am Anfang hatte ich ja gar keine Ahnung und so langsam kommt so ein bisschen ein Durchblick, aber ich bin weit davon entfernt, Experte zu sein, ne? Aber es ist für mich einfach sehr, sehr wohltuend. So.
Wer Experte wiederum ist, das ist dieser Mann hier.
Hallo Max, hier ist Thomas aus Heidersheim.
Servus Thomas.
In meiner Frage an dich geht es um unsere Heimat, um Freiburg, Südbaden und das Markgräflerland. Ich würde mich freuen, von dir zu erfahren, welches die drei schönsten Punkte in dieser Region für dich sind, wo du gerne bist, wo es dir besonders schön gefällt und was dir daran so viel Freude macht. Danke für die Antwort. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
Das ist Thomas Walz.
Ne? Ja,
der besagte Thomas. Winzer aus dem Breisgau, richtig?
Genau. Der ist, wie gesagt, in Heidersheim ansässig.
Mhm.
Und kriege ich so ein bisschen Pipi in die Augen gerade. Weil ich den Thomas, wir haben uns echt angefreundet über dieses Projekt. Und tatsächlich ist auch die Antwort, dass natürlich sein Weingut mein Lieblingsort da ist. Also bei ihm zu Hause im Schiff. Das Schiff ist war mal so ein Gasthof. Und ist auch immer noch so, da kann man Weinproben machen und
aha,
so. Und wenn wir zum Beispiel Tastings machen und da irgendwie arbeiten und dann Mittagessen und Nicole, seine Frau, uns was vielleicht gekocht hat oder so, dann sitzen wir auch im Schiff, auch mit seinen beiden Jungs und so. Das ist schon, da bin ich einfach am liebsten. Also das ist tatsächlich mein Lieblingsort.
Mhm.
Oder bei ihm oben, da gibt es da gibt es eine Lage an einem Hang, da hat man halt so einen tollen Blick über... Auch übers Elsass rüber, da hat er so einen Wohnwagenplatz, den man auch mieten kann. Also wenn jemand Interesse hat, mal das wunderschöne Markgräflerland von oben zu sehen und einen Camper besitzt, dann bitte an mich wenden.
Aber das Markgräflerland ist ja wirklich, also wie gesagt, auf der einen Seite des Elsass und im Süden grenzt es ja schon an die Schweiz auch fast.
Ja, genau. Ja, da ist die Schweiz und dann der Schwarzwald ist sozusagen auf der anderen Seite. Also egal, also das ist ja das Tolle an dieser Ecke, dass egal, wo du hinfährst, ist es irgendwie toll, ne? Ist schön. Und da gibt es, also dieser Ort ist auch ganz schön da oben. Das wäre mein zweiter Lieblingsort.
Okay.
Und der dritte Lieblingsort, das weiß ich noch, den muss ich noch finden.
Na gut, okay, also da hast du aber ja noch ausreichend Zeit. Also
ja,
du bist 75er Jahrgang, du bist ganz, ganz oft in der Heimat. Köln ist ja ein Stück weit so eine Art Wahlheimat, ne? Aber das heißt ja nicht, dass Köln immer auf Lebzeiten immer deine Heimat
ganz
bleiben muss.
Also wir planen jetzt tatsächlich auch wieder in die Heimat zurückzuziehen. Also jetzt nicht aufgrund dieses Weinprojektes, das wäre jetzt vielleicht übertrieben. Aber uns zieht es jetzt doch auch wieder zurück in die Heimat und ich lerne halt auch durch dieses Projekt die Heimat nochmal ganz anders lieben, so, ne? Also, weil ich muss sagen, als ich da aufgewachsen bin, da hat mich das alles überhaupt nicht interessiert, auch so das Umland und so. Ich habe da, ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es da schön ist, so, weil das war ja für mich Normalität, ne? Und jetzt sieht man das halt nochmal mit anderen Augen nach 15 Jahren Köln.
Ja, ja.
Weiß man das anders zu schätzen.
Nochmal. Naja, aber das heißt jetzt aber nicht, dass Köln, dass Köln nicht lebens- und liebenswert ist, oder?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber besonders schön finde ich es ehrlich gesagt nicht.
Mhm.
Also so, wenn man so ein bisschen, ja, schöne Dinge mag und so, also... Naja, ich will mich jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen, sonst kriege ich hier den Kölner Shitstorm. Kölner sind da ja sehr empfindlich.
Ah, okay. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, die Region...
Man merkt sofort, ne? Man nimmt einen Schluck um die Uhrzeit und man merkt sofort so ein bisschen
Man wird locker was. Oder was? Oder?
Ja.
Ah, okay, gut. Aufpassen. Also, wir haben ja ein sehr, sehr nettes Gespräch und das liegt nicht am Wein.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wen würdest du eigentlich im Nachhinein überhaupt nicht mehr parodieren? Das habe ich eben ganz vergessen zu fragen. Also gibt es da so jemanden, wo du sagst, um Gottes Willen, also das hätte ich mal besser nicht gemacht?
Also ich habe jetzt zum Beispiel entschieden, dass ich den Kinski nicht mehr mache. Und jetzt, oh, nein. Aber habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen ausgereizt.
Mhm.
So, ne? Und natürlich ist man dann selber auch in der Verlockung bei jeder Gelegenheit auf die entsprechenden Knöpfe zu drücken und den Kinski mal rauszuhauen und irgendwie habe ich mir jetzt mal selber gesagt, so, das reicht jetzt erstmal. Also das heißt ja, es kann auch sein, dass es mal wieder kommt, wenn es irgendwie passt zu einem entsprechenden
Wenn Bulli Hörbeck nochmal anruft und sagt, du musst den Kinski nochmal geben, die lachen nicht hier drin.
Es ist auch wirklich schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Tour gehe oder so, dann natürlich warten die Leute das
klar,
auch. Und man will die Leute auch nicht enttäuschen. Also deswegen ist man da immer in so einem Konflikt, aber ich versuche das zumindest jetzt erstmal nicht mehr eine Weile zu machen. Ansonsten, es gibt natürlich Figuren, die ich von vornherein ausschließe, weil ich sie nicht machen möchte oder so. Mhm. Ne? Also, aber bereuen Bereuen eigentlich nicht. Also klar gab es auch mal Rollen, weißt du, mit denen ich nicht zufrieden war, ist ja logisch. Also ich, zum Beispiel habe ich mal die Andrea Nahles gemacht bei Extra 3 und da war ich überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber, also mit meiner Leistung war ich nicht zufrieden. Die Maske war toll, aber ich fand mich nicht gut. Da habe ich mich vielleicht auch übernommen mit dem Versuch, eine Frau zu spielen. Das würde ich jetzt zum Beispiel heute aber auch nicht mehr machen.
Ja,
also aus Prinzip
okay.
schon nicht mehr. Also da ändern sich die Dinge ja doch gerade rasant. Also Sachen, die ich, also auch da trifft man natürlich andere Entscheidungen als noch vor 5 Jahren oder so, ne?
Also ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, andere Rollen sind dann deutlich einfacher, soll das gar nicht klingen, bitte nicht falsch verstehen. Aber Andrea Nahles, du sagst, okay, eine Frau, dann hat sie ja wirklich auch eine ganz besondere Stimme. Das ist schon echt, sehr, sehr schwer, ne?
Also ja, das war schwer, also und das, da bin ich, also man hat ja nur gewisse Möglichkeiten. Und ich lerne natürlich jetzt auch durch diese lange Parodieerfahrung so ein bisschen einzuschätzen, was kann ich mir zutrauen und was nicht, wo sage ich direkt nee, also zum Beispiel kann ich, also das war auch in dem Podcast mit Anke, da hat Anke mich erwähnt, als es darum ging, dass sie ja keine Dialekte könne, im Gegensatz zu Kollegen wie Martina Hill oder Max Giermann, und da habe ich sofort gesagt, wenn Anke wüsste, ich kann überhaupt keine Dialekte. Und das ist natürlich, also ich würde zum Beispiel nie einen bayerisch sprechenden Politiker oder so nachmachen, weil da kriege ich, da weiß ich jetzt schon, da kriege ich auf die Mütze so. Das kriege ich nicht gut hin. Oder österreichisch oder so. Deswegen, da gibt es natürlich für mich auch ganz klare Grenzen. Und ich glaube, bei der Andrea Nahles habe ich mich einfach selbst überschätzt. So kann ja mal passieren.
Ja gut, aber ich finde es ja super, dass du sowas so ganz offen und selbstkritisch auch zugibst.
Ja, also ich habe da aber schon, also das waren schon mehrere schlaflose Nächte danach. Also ich bin da schon jemand, der sich da sehr grämt.
Ruft dann so eine Person auch mal an und sagt, ey, ganz ehrlich, also ich habe ja nichts dagegen, wenn du mich mal nachmachst, aber das hättest du dir wirklich sparen können. Oder so bin ich doch
Roche,
gar nicht.
Also Roche zum Beispiel kam mal nach LOL schon mal an und so, ja, wenn ich dich in die Finger kriege, aber halt so lachend, ne? Also ich mache ihn jetzt nicht nach, ganz bewusst.
Aber bekommt er dich in die Finger? Dann musst du einfach nur bei Let's Dance auftreten.
Also ich sag mal, die Roche-Parodie habe ich auch immer so ein bisschen damit gerechtfertigt, dass ich weiß, dass er darüber lachen kann. Mhm. Und wir haben auch immer mal überlegt, ob wir es zusammen mal machen.
Ja.
So, ich mag ihn wahnsinnig gerne und ich glaube, das weiß er auch. Und aber trotzdem, ich bin mir sicher, dass nicht jeder das so gut heißt oder nicht jeder so begrüßt, aber es wird mir in der Regel nicht zugetragen.
Okay. Liebe Grüße an Roche an dieser Stelle.
Ja,
Megatyp, kann ich wirklich nur sagen.
Absolut.
Ich habe da noch eine Frage für dich, wenn wir gerade beim
noch
Thema...
Noch eine?
Ja, noch eine. Komm,
noch ein Winzer oder hat der Thomas noch eine?
Noch ein Winzer? Ich weiß nicht, ob er sich auch mit Wein beschäftigt. Wir hören einfach mal rein.
Lieber Max... Ich frage es ganz ehrlich, welcher war der für dich am schwierigsten zu spielende Prominente? Also welcher war die härteste Nuss, die du natürlich geknackt hast?
Also ihr habt es erkannt, das war logischerweise natürlich. Michael Kessler, ist doch klar, dass...
Da muss ich jetzt echt mal überlegen, also im Grunde ist ja jede Rolle auch irgendwie eine harte Nuss. Also, ne, das im Nachhinein, wenn man dann merkt, das ist alles aufgegangen und es funktioniert und die Leute lieben es, so, dann ist man natürlich versöhnt. Aber der Weg dahin ist ja, bis zu dem Moment, wo ich das erste Mal mit der Rolle auftrete, habe ich persönlich keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Weil, ich meine, ich übe da meine Stimme wochenlang in meinem Kellerchen sozusagen, in meiner Keminate, Grüße an Richard David Brecht. Die Folge habe ich auch gehört.
Die Folge mit Richard?
Ja.
Er schreibt in seiner Keminate seine Bücher, hat er mir gesagt. Ja,
okay. Ja, und ich sitze sozusagen in meiner Keminate und übe dann da mit dem Diktiergerät.
Wow, dann bist du ja besser vorbereitet als ich auf dieses Gespräch.
Ja, das ist leider so eine Berufskrankheit. Nein, und dann natürlich kann man das auch irgendwann nicht mehr beurteilen. Ne? Also ich zeige das dann mal meiner Frau oder auch guten Freunden, sowas, wie findet ihr das, so klingt es gut.
Und?
Aber ja, klar, also ich kriege dann meistens schon einen Daumen hoch oder ein positives Feedback, aber so richtig, ne, das erste Mal auch dann mit der Maske zusammen und mit dem Kostüm eine Szene oder einen Text zu spielen, ob das dann aufgeht, ja, also ob diese ganze Arbeit dann wirklich funktioniert oder nicht, das merkst du halt erst an dem Tag dann in der Regel. Und manchmal auch noch nicht mal an dem Tag, sondern erst später, wenn es dann ausgestrahlt wird.
Ja, weil ihr zeichnet ja auf und dann kannst doch du nur eigentlich sagen, hey, ich bin zufrieden, oder aber der Regisseur oder der Auftraggebende, der Auftraggeber sagt, hey, gut gemacht.
Ja, also man kriegt schon ein Gefühl dafür, aufgrund des Feedbacks natürlich am Set kriegst du schon ein Gefühl in der Regel, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Und ich bin, also so, deswegen hat man da meistens schon so eine Antenne dafür. Aber ich weiß noch, als ich den Raab das erste Mal gemacht habe bei Switch damals, da gab es gar keine Reaktion oder kaum. Und ich dachte damals noch, als der Drehtag vorbei war, dachte ich, ja, okay, das war nichts.
Echt?
Also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das dann so durch die Decke geht. Ja, und insofern ist es immer so, deswegen ist eigentlich in der Erarbeitung jede Figur irgendwie, also man braucht mal länger bei dem einen oder der einen oder anderen eben, um die Stimme zu finden. Mhm. So. Aber es ist immer mit Selbstzweifeln verbunden und mit einem, also ich, das ist, weil du hast ja, also unterbrich mich, wenn ich jetzt zu sehr ins Detail
gehe. Nein, bitte, ist total spannend gerade.
Du hast halt diese krasse Vorgabe. Mhm. Und ich meine, ich habe einen künstlerischen Beruf gewählt, damit ich eine künstlerische Freiheit habe. Und jetzt mache ich so einen Job, wo ich genauso klingen soll und genauso aussehen soll wie diese Person. Mhm. So, dass jeder, der das hört und jede sagen kann, das erkenne ich sofort. Mhm. Also man, also das ist so ein enges Korsett, das ist so ein Nadelöhr, in das ich da durch, dass ich da durch muss. Ne? Ich darf keine, also normalerweise, wenn ich jetzt einen Text spiele, würde ich meine eigene Gestik benutzen. Mhm. Ja? Meinen eigenen Ausdruck, der hat da nichts zu suchen.
Okay, stimmt.
Ich mache jede Handbewegung, die ich mache, habe ich beobachtet. Wenn ich eine Augenbraue hochziehe, nicht weil mir das passiert, sondern weil ich das an der Stelle Figur machen so will, macht. Weil ich Figur so beobachtet habe.
Ja, ja.
Und deswegen ist es halt, es ist so kontrolliert und es ist halt schon eine sehr spezielle Disziplin. Ja? Und deswegen, um jetzt mich als Frage annähernd zu beantworten.
Die härteste Nuss.
Die härteste Nuss, also jede neue Figur ist halt eine harte Nuss, mhm. weil ich natürlich mittlerweile auch, die Latte hängt halt hoch. Mhm. Und ich natürlich dann auch immer denke, so jetzt die Erwartungshaltung ist natürlich dementsprechend hoch.
Oh ja.
Und deswegen beiße ich mir halt an jeder neuen Rolle die Zähne aus. Und jetzt mal zu überlegen, welche besonders schwer war. Also wie gesagt, bei Andrea Nahles habe ich ja schon gesagt, das war ein schwerer Prozess, mit dem ich nicht zufrieden war. Ja, sonst muss ich mal überlegen.
Also waren sie alle gleich hart?
Ja, sind schon, das kann man schon so sagen. Ja, es ist, also man kann dann immer rückblickend sagen, okay, da war das Ergebnis gelungener oder nicht, aber so vom der Prozess.
Wir können das auch ganz anders machen, Max, weißt du was? Wir laden den Michael einfach nochmal zu uns in den Podcast ein, der im Übrigen auch schon mal da war. Und dann
diese Folge habe ich gehört.
So, und dann kannst du ihm natürlich diese Antwort der härtesten Nuss, wenn sie dir denn überhaupt jemals einfallen wird, ihm dann als Überraschungsantwort mitteilen.
Also ich kann sagen, was für mich meine allererste Parodie im Fernsehen, und das war natürlich auch eine ganz harte Nuss, weil ich noch gar keine Berührung mit diesem Thema hatte. Ne? Also ich habe vorher nie was parodiert. Das war sozusagen eben durch Zufall, dass ich diesen Job bekommen hatte oder durch ein Casting damals. Also nicht nur Zufall, aber ich hatte vorher noch nie Stimmen parodiert. So. Ich wusste nicht, dass mir das liegt.
Mhm.
Und das war natürlich dann auch besonders herausfordernd. Da musste ich den Gollum damals machen. Und klar, wenn man so, das ist natürlich dann schon auch besonders spannend. Wenn man
sowas,
es war für mich halt so ein Ausprobieren. Ich teste das jetzt mal und wahrscheinlich falle ich damit auch auf die Nase und das war es dann. Aber das war mir damals auch noch egal. Da hatte ich noch nichts zu verlieren, so, ne? Naja.
Ist die Situation heute schon eine andere. Du sagtest gerade eben, du bekommst nicht direkt unmittelbares Feedback. Bei Last Born Laughing zum Beispiel gibt es das Feedback sofort, indem die anderen anfangen zu lachen.
Naja, wenn, oder halt nicht, ne?
Oder halt nicht.
Das ist
aber
ja das Problem.
Ja, aber du bekommst ein Feedback.
Ja, ja, gut. Ja, also es fühlt sich aber nicht so an, als wäre es ein Feedback. Oder es ist das Feedback, was man eigentlich nicht will.
Ja, ja.
Also das ist ja wirklich, das ist ja das, die eigentliche Kunst an dem Format, ist das auszuhalten. Dass du da deine ganzen Idole sitzen hast und die verziehen keine Miene. Und du denkst so, okay, also das ist halt mal ein Albtraum.
Vier Staffeln gab es schon und du warst viermal dabei, hast sogar einmal gewonnen. Das war die zweite Staffel, richtig, ne? Die hast du gewonnen. Wie ist das da, wenn du zum Beispiel dann, du hast dann da den Kinski dabei oder noch so ein paar andere Dinge, du hast ja auch ein paar Requisiten dabei,
jo.
Die man in dem, wie heißt das da, Lockerroom, glaube ich, da in seinem Spind dann da auch einschließt. Und dann sitzt ihr da drin, das sind, glaube ich, wenn ich richtig rechne, 6 Stunden, die ihr da maximal da zusammensitzen könnt. Hast du da irgendwie so im Kopf, hey, ich muss jetzt gleich da rein und muss meine Schwimmflügel holen oder muss den Kinski jetzt gleich machen oder so? Ist man da so verkopft oder läuft das wirklich so einfach nur, es läuft einfach so dahin?
Naja, also erstmal muss ich dich korrigieren, es sind nicht maximal 6 Stunden, sondern es dauert wirklich so lange, wie es halt dauert. Ne?
Ja.
Also wenn halt keiner lacht, dann kann das halt auch, also das ist, und das wird dann schwierig auch für die Produktion, weil sie merken, okay, jetzt sind schon 6 Stunden rum und wir haben aber immer noch 3 Leute da sitzen und das Pulver ist verschossen, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann muss man wirklich händeringend, dann sitzen da alle dahinter und überlegen, was können wir noch machen? Wie können wir die zum Lachen bringen und so?
Ne? Ja.
Also das kann schon auch mal länger als 6 Stunden dauern. Also bisher wurde die 6-Stunden-Marke immer so einigermaßen eingehalten.
Mhm.
Aber das ist tatsächlich so, wie du sagst, also man sitzt da drin und das passiert. Also das ist auch das Geheimrezept an diesem Format ist, dass man es wirklich so macht und es nicht faked, sondern dass man wirklich sagt, es sind diese Vorgaben und die Leute werden wirklich für 6 Stunden in den Raum gesperrt und dann let's see. Ja? Mhm. So. Man vertraut eben darauf, dass die Leute gut sind und dass sie wissen, was sie tun, so idealerweise. Und bei mir ist es natürlich, jeder geht da anders ran und ich bin aber natürlich jemand, ich bereite immer ganz viel vor, hat man ja vielleicht auch gesehen, ich spiele dann da immer viel vor. Zum einen, weil ich natürlich auch sage, ey, das ist eine Comedy-Show und ich bin hier auch gebucht, um ein bisschen was zu zeigen. Also
mhm, klar.
Ist ja auch mein Job. Mhm. Und zum anderen, weil ich damit natürlich, also in dem Moment, wo ich jetzt eine Aufgabe habe, laufe ich nicht so Gefahr, passiv zu werden und vielleicht zu lachen. Ja? Also ich, wenn ich selber spiele, muss ich in der Regel nicht lachen, weil da weiß ich ja, was kommt.
Also taktisch schon ganz gut.
Genau. Und außerdem, wie gesagt, wenn die Leute alle nicht reagieren, die da unten sitzen, dann ist es sowieso, da ist einem einfach eh nicht nach Lachen zumute. Mhm, insofern habe ich mich immer, meine Strategie war halt immer so viel wie möglich selber vorzuspielen.
Okay.
Und ja, aber es ist ein großartiges Format, finde ich. Einfach so, die Prämisse ist super, weil sie so simpel ist. Und für mich war es auch wirklich ein Geschenk, weil hab's ja vorhin erwähnt, ne? Ich bin da so ein bisschen eben auch aus dieser besagten Parodieschublade mal rausgekommen. Die Leute haben mich auch mal mit ganz anderen Sachen gesehen und
ja. Es ist ja auch nicht nur Parodie, es ist ja schon auch schauspielerisch, wie ich glaube, ich habe das auch seinerzeit zu Anke gesagt, aus meiner Sicht ist es eine schauspielerische Höchstleistung, die er da bringt.
Also bei LOL meinst du ja, jetzt? Ja,
absolut.
Oder? Ja, aber also da bin ich ja gar nicht nur, also da bin ich dann auch mehr Komiker. Ne?
Ja.
Also da mache ich dann eben auch die Sachen, die ich selber komisch finde. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mach mein Knie zu einem Clown oder irgendwie mach was an der Glasscheibe, drücke ich meine Nase platt oder so, weil ich sowas mag und weil ich halt von der Clownerie komme.
Ja,
und
genau.
Ich liebe diesen Humor und den kann ich ja sonst nirgends ausleben. Ne? Mhm. Also wenn ich eine Parodie habe, hab ich seltenst die Möglichkeit, Clownerie zu machen.
Da passt's.
Und da passte es jetzt. Ne? Und das war für mich natürlich ein Geschenk und ich freue mich, dass die Leute das auch, also auch insbesondere das jüngere Publikum hat es gerne gemocht, diese Sachen.
Mhm.
Und das war für mich sehr befreiend tatsächlich.
Hast du mal gezählt, wie viele du auf dem Gewissen hast? Wie viele du rausgekickt hast? Macht ihr sowas?
Nee, also das habe ich, ich erinnere mich nur, dass ich mit dieser Nasennummer, dass die Hazel da einmal lachen musste.
Okay.
Da ist sie aber noch nicht rausgeflogen und ich erinnere mich, dass ich einmal, als ich mir die Haare abrasiert habe in der ersten Staffel,
ja,
den Mirko zum Lachen gebracht habe.
Ah ja, okay. Mhm.
Genau, und ansonsten weiß ich es jetzt nicht mehr so im Einzelnen. Ich weiß, dass ich selber lachen musste in der ersten Staffel bei Teddy. Da konnte ich es dann einfach irgendwann nicht mehr aushalten.
Teddy, Tackleberin, ja. In der ersten Staffel. Deine Taktik war ja auch immer, mit diesem weitaus aufgerissenen Mundhauch das Lachen zu vermeiden quasi.
Ja, wobei, das würde ich jetzt nicht Taktik nennen, sondern das ist einfach so eine Übersprungshandlung.
Okay, okay.
Die mir dann im Nachhinein auch sehr unangenehm war, als ich das erste Mal gesehen habe, weil, also es wurde ein bisschen zum Markenzeichen.
Ja.
Aber so,
hat ja, funktioniert.
Ja, das hat funktioniert. Das ist auch, also das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist einfach so, ich musste ja irgendwie das Lachen wegdrücken. So, ja.
Hat dich denn der Bully Herbig eigentlich als Dauerbrenner für die nächsten Staffeln fest eingeplant?
Naja, ich sag mal so, ich bin gern gesehener Gast. Ja. So. Und
warst immer dabei.
Ja, jetzt kommt, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich kann natürlich nicht immer dabei sein.
Okay,
also ich glaube, es lebt schon auch von einer gewissen Abwechslung.
Okay. Abwechslung ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wie warst du als Schüler?
Gut.
Ich glaube nämlich ganz gut.
Ja,
ne?
Ich war ziemlich gut, aber ich habe die Schule nicht gemocht. So. Ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Und ich glaube auch so dieses Leistungsding, das ist bei mir so ein bisschen drin.
Mhm.
Also so, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss irgendwie die Leistung erbringen und muss gut sein. Ich war auch so ein Schüler, den ja alle hassen, dass ich immer gejammert habe nach der Klausur, nach der Klassenarbeit. So,
ach, und dann trotzdem eine gute Note?
Und dann trotzdem irgendwie eine sehr gute Note hatte.
Okay.
Weil ich aber wirklich überzeugt war, dass ich Griff ins Klo war und so. Mhm. Also naja, also ich, das hat da, weiß ich nicht, das deswegen wollte ich, glaube ich, auch den künstlerischen Beruf machen, damit ich nicht so sehr in diesem Leistungsmuster feststecke. Ja, wobei man auch sagen muss, in meinem Job ist es auch, also im Endeffekt geht es auch da natürlich darum, eine gewisse, also ich meine, klar, wenn du vor ein paar hundert Leuten auftrittst, dann musst du auch deinen Job machen, ja, klar.
Aber würdest du, wenn ich gerade frage, wie war es in der Schule, du warst gut, aber in die unlangweiligste Schule der Welt, so heißt nämlich der neue Kinofilm mit dir, in einer der Hauptrollen, der ab dem 26.10., also in den nächsten Tagen überall in den Kinos zu sehen ist, würdest du in der Schule gerne Schüler sein?
Oh nein, das ist die schlimmste Schule, die man sich vorstellen kann, weil der Direktor, den ich ja spielen durfte, der Professor Schnittlich, ein Regelwerk aufgestellt hat mit 777 sehr, sehr strengen
Regeln. Wir hatten eben schon die Handyregel.
Genau, ja. Aber es sind auch eben so Regeln, ähnlich wie bei LOL, man darf nicht lachen in der Schule und so. Ne? Also es sind wirklich gemeine Regeln dabei und diesen Schülern gefällt es gar nicht. Und der Schulleiter hat jetzt den Plan, dass dieses Regelwerk auf das ganze Land ausgeweitet werden soll. Das ist seine Vision. Mhm. Ja. Und dagegen wehren sich jetzt die Schüler, genauer gesagt, ein Schüler namens Maxe Zack, der wehrt sich jetzt mit seinen MitschülerInnen gemeinsam, vereiteln sie sozusagen diesen Plan. Gemeinsam mit der Hilfe eines sehr speziellen Geheimagenten, sag ich mal. Mhm. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Aber es ist eine Adaption von einem sehr erfolgreichen Kinderbuch.
Oh ja, kann man
ja
sagen.
Ja, ja, super.
7 Bände, genau. Von der Sabrina J. Kirschner.
Genau, von Sabrina. Und es ist auch, sind tolle Bücher, tolle Geschichten. Kinderfilme, muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe das total, weil man irgendwie, man weiß so, warum man das macht. So, es hat nicht diesen, weißt du, nicht diesen Elfenbeinturm-Kunstanspruch so, sondern es ist irgendwie so direkt, man sitzt im Kino mit den Kids und die lachen idealerweise so, ne? Und es macht auch total Spaß, mit den Kindern zu drehen. Auch das ist irgendwie ein angenehmes Arbeiten, weil die Schauspieler selber können sich gar nicht so wichtig nehmen, weil es geht immer um die Kinder. Mhm. Und ja, und meistens sind es halt auch nette Teams so, weil die alle Bock auf die Kinder haben und deswegen irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es immer eine besonders schöne Atmosphäre am Set bei Kindern.
Also hat das auch für dich so direkt gepasst, als ja, es ja, hieß, hey, hast du Bock, die Rolle zu spielen? Weil ehrlicherweise, wenn ich jetzt mal so überlege, ich durfte in den Film schon reingucken, die Rolle, die konntest du ja eigentlich gar nicht ablehnen, weil die passt ja zu dir. Ne? So, also den Clown kannst du geben, Komiker bist du sowieso, Schauspielerei, das liegt dir. Also das.
Ja, wobei ich habe es eigentlich ganz anders gesehen, weil ich denke dann erstmal so, ja, also ich fand es cool, ich mochte die Anfrage genau deshalb und ich mag vor allem auch den Regisseur, den Ekrem und seine Frau gerne und hatte sofort Bock, das zu machen. Aber trotzdem dachte ich auch so, ja, warum ich? Weil ich jetzt so, finde ich, vom Typ her jetzt nicht unbedingt an einen strengen Schuldirektor erinnere. Also, da würde ich dann eher so, keine Ahnung, so Christoph Maria Herbst sehen oder, weißt du, so irgendwie Leute. Bei mir, darum war mir auch klar, ich muss da schon mich auch ein bisschen verwandeln, ich muss so ein bisschen von mir weggehen und eine Figur kreieren, die so ein bisschen, also die nichts mit mir zu tun hat und das mache ich ja gerne, also mit Maske und Kostüme und so ein bisschen was machen, so auf eine Reise gehen.
Schon gut gelungen. Die perfekt gebundene Krawatte haben wir eben angesprochen, aber an der Schule muss ja ohnehin alles perfekt sein, ne? Ja,
die ist wirklich perfekt gebunden. Habe ich den doppelten Windsor habe ich mir da angeeignet.
Aha, okay.
Ja, ja. Naja, also es sind wirklich sehr viele Details, auf
die man in da den hat. Liberalen Farben, wie ich festgestellt habe. Ja, okay, genau. Gut. Nein, also die Schule ist ja nun wirklich perfekt. Ja, wie viel Max Giermann steckt denn so in dem Schuldirektor drin? Hast du da so ein bisschen so ein paar Dinge so von dir wiedererkannt? Also bist du auch so ein akkurater Typ eigentlich, oder?
Also meine Frau würde jetzt sagen, nein. Was den Haushalt und die Ordnung zu Hause angeht, würde sie sagen, nein. Aber ich würde sagen, ich bin schon sehr, sehr durchgeplant und sehr, ich schreibe mir alles auf. Weißt du? Also wirklich, manchmal schreibe ich mir sogar einen Kalender, Wäsche waschen und sowas.
Du warst heute überpünktlich hier.
Ja,
du hast dir Podcast-Folgen angehört.
Genau. Ja, ja, also ich bin immer sehr, so insofern schon, und ich, auch wie gesagt, als Schüler und so, immer so dieses Gefühl, man muss alles richtig machen. Ich habe irgendwie so in mir so dieses, man muss alles richtig machen. Und insofern passt es schon. Weil so ein bisschen habe ich das leider in mir. Ist ja eigentlich kein so schöner Zug. Also pünktlich kommen finde ich gut. Aber alles andere, ja, muss nicht sein. Ne? Aber
wie gehst denn du als Schauspieler an so einen Kinofilm ran? Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass der als Buch so unheimlich erfolgreich war, als Kinderbuch mit 7 Bänden. Du bekommst dann so eine Anfrage und siehst das Drehbuch oder vielleicht nur Ausschnitte daraus und dann entscheidest du und sagst, hey, das passt und erzähl mal so, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie läuft das?
Man kriegt ja in der Regel. Also in dem Fall war es eine konkrete Anfrage und kein Casting. Also ich wusste, ich muss mich jetzt hier nicht...
Giermann castet, ja.
Ja, ja, doch, natürlich. Ach ja, naja, in Hollywood wird auch gecastet. Das ist ja auch an sich gut, nur ich hasse Castings. Ich bin einfach per se nicht gut in Castings, weil ich da eben auch unter diesem Leistungsdruck, ich muss jetzt irgendwas beweisen, da werde ich dann schlechter oder so.
Okay,
das
ist okay.
Da bin ich
noch aber das heute, war hier nicht der Fall, das ist schon mal gut.
Ja, ja, das war dann schon mal gut. Wenn ich weiß, ich kriege die Anfrage direkt, kann jetzt sozusagen hopp oder top mich dafür oder dagegen entscheiden. Schon mal gut. So, dann lese ich das Drehbuch durch und gucke einfach, ja, ob es mich anspricht und dann überlege ich mir schon auch ein bisschen, wie könnte man so eine Rolle vielleicht gestalten oder wie würde man das machen? Also mir war dann auch direkt klar, ich möchte dann schon auch eine gewisse Verwandlung machen. Da muss man natürlich abklären, ist das möglich? Kann man da mit Perücken arbeiten oder vielleicht sogar mit Prosthetics, also Gesichtsteilen?
Ja.
Wie sieht der Regisseur diese Figur? Ist man da auf, also dann spricht man einmal mit dem Regisseur und dann guckt man, ist man auf einer Wellenlänge? Hat man da so die gleiche Vision oder nicht? Ja, parallel wird natürlich eine Gage verhandelt, auch das ist ja nicht ganz unerheblich, aber soll's nicht entscheidend. Also ich meine, klar, auch mal Low-Budget-Film für nix oder so, ne? Auch das, wenn es ein cooles Projekt ist. Aber so, das sind so die Steps und dann, dann geht es halt all in, ja. Und ich gehe dann immer erstmal von außen. Also ich bin jemand, der sehr visuell, vielleicht auch durch das Zeichnen, ich habe halt früher auch viel so Comic-Zeichnen gemacht und so. Ich gehe immer sehr von außen an so eine Rolle dran. Ich will immer erstmal auch so ein Gefühl haben, wie könnte der aussehen. Und das ist dann immer ganz interessant. Da macht man so, in dem Fall haben wir Perückentests gemacht. Und ich habe mir den eher so ganz streng vorgestellt, mit Seitenscheitel und Brille so ganz akkurat.
Das hat aber Theolingen-Style,
weißt du?
Leicht gewellte Haare, ne?
So, ja, genau. Und dann so haben wir einmal so Sachen ausprobiert und haben festgestellt, naja, das hat alles nicht so funktioniert, das passte nicht so richtig zu meinem Gesicht. Und dann war diese Perücke mit den Locken, die so ein bisschen, ich finde so ein bisschen Chaplin ist da drin und so ein bisschen, der hat ja auch privat so ein bisschen später diese graumelierten Locken. Und so, fand ich jetzt, irgendwie machte das am meisten so eine Figur, die in so eine Richtung geht. Und dann haben wir uns für diesen Look entschieden. Und so entsteht dann so eine Figur. Ne?
Also es ist schon so ein bisschen so ein gemeinsamer Prozess dann auch, in den du dich einbringen kannst.
Ja, ganz genau. Und dann auch Kostümproben gehabt und dann kriegst du sagen wir mal so eine Vorstellung, wie der so aussieht. Und dann arbeitet man so zu Hause mit dem Text und probiert ein bisschen rum und so. Und spricht natürlich auch immer wieder mit dem Regisseur. Und ja, und dann entsteht so ein Charakter irgendwie. Ja.
Okay. Das Direktor Horst Schnittlich, über den haben wir gesprochen. Und dein Vater, haben wir eben festgestellt, war ja auch mal Direktor. Ne?
Ach so, der Vater im Film. Ich dachte gerade,
ja, mein genau, Vater war nicht also Direktor. Ja,
genau. Auch an der Schule.
Genau, aber, ne, er hat ja die Schule gegründet.
Genau.
Ne? Das heißt, du führst quasi als Direktor die Schule in der zweiten Generation und willst du quasi jetzt das System deutschlandweit ausrollen.
Ja, und das, also wichtig ist ja immer, dass man seine Figur ernst nimmt und verteidigt. Und jetzt nicht, also es ist ja natürlich der Antagonist, der Bösewicht, wenn man so will, in dem Film. In der Geschichte. Und das darfst du natürlich als Schauspieler nie so sehen. Deine Figur ist, das musst du verteidigen. Mhm. Also das, und natürlich war mir dann wichtig, der meint das eigentlich nicht schlecht. Also der glaubt halt an diese Regeln und er hatte halt eine schwere Kindheit, in der er sich mehr Regeln gewünscht hätte. Mhm. Ja, und deswegen will er es besser machen. Also er macht es nicht, um den Kindern zu schaden, sondern weil er wirklich daran glaubt, dass das eben, dass ohne Regeln ist man verloren. Da weiß man, hat man gar keine, dann kriegt man keine Richtung, da hat man keine Orientierung im Leben. Und deswegen meint er das nicht böse. Also das ist ja immer wichtig, ne, dass man, ob man jetzt einen Mörder im Tatort spielt oder halt in so einer Kindergeschichte den Antagonisten, es ist trotzdem immer wichtig, dass man das verteidigt. Das lernt man ja auch ganz früh auf der Schauspielschule. Mhm. Und ja, und das, deswegen war das für mich immer wichtig, dass der wirklich daran glaubt, dass der wirklich auch ganz verzweifelt am Schluss ist, wenn es nicht klappt, nicht weil er jetzt seinen egoistischen Plan nicht durchsetzen konnte, sondern weil er wirklich glaubt, der Welt entgeht jetzt eine Heilung. Also er glaubt wirklich im Grunde die Zukunft der Kinder damit zu retten, durch diese Regeln.
Direktor Schnittlich. Ich zitiere mal zu Maxe, also diesem, ich sag mal so, Ausbrecher, der da versucht, so ein bisschen auszubrechen, der da so versucht, das System so in Frage zu stellen und einfach ein bisschen lockerer zu sein. Zudem hast du als Direktor im Film oder sagst zu dem als Direktor im Film, Maxe, du bist ein unverbesserlicher Tunichtgut.
Ja, super Worte, ne?
Krass.
Ja. Super, ja. Also ja. Ich mag das ja total gerne, also ein bisschen diese altmodische Ausdrucksweise. Also ich mag das richtig altmodische gut. In dieser Figur und in diesem Setting von dieser Schule total gerne.
Mhm.
Also ich liebe ja auch so die alten Komiker, so Jacques Tati und wie auch gerade schon gesagt, Charlie Chaplin und die Marx Brothers und sowas liebe ich halt total. Freddie Frinton und sowas. Und das mochte ich auch in dieser Rolle und auch, dass sie eben diese etwas altmodische Sprache hat und natürlich auf die Sprache bei so jemandem, der sehr viel über Regeln geht, ist die Sprache natürlich auch sehr wichtig. Und das fand ich, das hat mir Spaß gemacht, damit zu arbeiten, ja.
Lehrkörper, die meine Regeln nicht umsetzen, werden suspendiert. Sagst du auch.
Das ist sogar eine Regel aus dem Regular.
Regel 636.
Das hätte ich jetzt nicht mehr
gewusst. Ich habe mich damit beschäftigt. Also dann, wenn du sagst, du magst dieses Alte und du stehst so auf diese Details, dann, also ich finde, dein Büro im Film ist sehr, sehr gut gelungen.
Ja, super. Also überhaupt die ganzen Sets. Das ist ja auch, also da muss ich immer sagen, da ist man halt immer noch Kind, wenn man an solche Sets kommt. Also das ist schon wirklich fantastisch an diesen Jobs, gerade wenn man so fiktionale Sachen dreht. Und auch bei Sketch History damals für ZDF, ne, die Serie, ja. Das waren auch so opulente Sets. Und das ist einfach so irre, wenn man da hinkommt und dass da alles aufgebaut ist und die Details und die Requisiten. Und man darf da jetzt drin agieren. Also das ist schon jedes Mal wieder so, da kommt dann immer wieder so das innere Kind durch. Und natürlich auch so eine Ehrfurcht, dass man das jetzt machen darf. Ne? Also es ist einfach schon toll.
Wir reden gerade über das Thema Schule, im Speziellen über die unlangweiligste Schule der Welt. Und da hat mich noch eine Überraschungsfrage für dich erreicht zum Thema Schule. Doch, doch, die muss ich dir jetzt vorspielen. Bin ich sehr gespannt.
Eine frühere Lehrerin von mir, oder
was? Ach, meinst du?
Könnte sein. Ja. Lass mich mal raten. Meine Theaterlehrerin von früher sein, der ich in der Theater-AG war.
Ja, okay, das war die Theater-AG, das war nicht nachher dann der Kurs, wo du die Clownerie kennengelernt hast, richtig?
Das war nicht. Also die Clownerie habe ich nicht an der Schule kennengelernt, sondern in einem Schultheater-Workshop. Ursprünglich, also habe ich Giorgio Peugeot kennengelernt, der kann es aber nicht sein, der ist schon seit über 20 Jahren verstorben.
Genau, also die Lehrerin von der AG, okay.
Also die könnte es sein, oder es ist eine meiner ehemaligen Clowns-Kollegen aus meiner Clowns-Truppe von damals, das wäre auch denkbar. Ja, aber die hättest du nicht ausfindig machen können.
Meinst du nicht?
Nein.
Okay, also ich spiele es einfach mal vor. Frage zum Thema Schule.
Hey Max, Thorsten Sträter hier. Hi. Frage, was war das Schlimmste, was du je in deiner Schultasche hattest?
Da war doch was in den letzten Wochen. Aber Schultasche, das passt doch hier beim Schulfilm.
Mir fällt direkt die Antwort ein.
Aha.
Nein, ich wüsste wirklich gerade, was das Schlimmste ist, aber das kann ich erzählen. Mhm. Weil das wirklich schlimm ist.
Echt?
Wir hatten, also die Scherzantwort ist, auch dies war, wir hatten einen Englischlehrer, den wir... der ist immer durch die Reihen gegangen und hat irgendwelche Arbeiten kontrolliert. So. Und dabei hat er sich immer nach vorne gebeugt und dabei haben sich seine Hosentaschen immer auf eine spezielle Art und Weise, er hatte einen besonderen modischen Stil, so ausgebeult, dass man etwas hineinstecken konnte.
Ach.
Und mein damaliger Schulfreund und Sitznachbar und ich, wir haben uns überlegt, wir können jetzt jemandem was mitbringen, was wir ihm sozusagen dann in die Hosentasche stecken.
Und
da haben wir uns dann immer irgendwie lustige Sachen von zu Hause mitgebracht. So, kannst du jetzt ja ausmalen, was das dann so im
Einzelnen... Und das habt ihr alles in der Schultasche gehabt.
Ja.
Neben den Englischbüchern.
Ja, ansonsten...
Ich gehe davon aus, Thorsten Sträter reicht das hier. Nicht, dass wir nachher irgendwo noch hier in die Bredouille kommen. Aber um nochmal auf den Kinofilm zurückzukommen, der in den nächsten Tagen überall in den Kinos anläuft. Richtig gut gemachter Familienfilm, wo es sich durchaus auch lohnt, dass die Eltern mit ihren Kindern mal gemeinsam mal reingehen. Ne?
Das ist ja auch immer das Tolle daran, ne? Dass es so ein Familienerlebnis dann eben noch idealerweise ist und dass man auch versucht, nicht nur die Kinder anzusprechen. Also ein guter Kinderfilm ist auch immer ein guter Film für Erwachsene. Ne? Also ich habe früher auch gerne, habe ein paar Mal so Inszenierungen am Theater gemacht und Kinderstücke habe ich immer sehr gerne inszeniert, weil man ja nicht nur für die Kinder inszeniert, sondern ja auch trotzdem auch für die Erwachsenen, aber eben auf eine kindgerechte Art.
Okay.
Also,
und dann aber alle mitzunehmen, stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ne?
Ja, aber ich finde eigentlich immer, wenn es, also das ist ja bei LOL auch ein bisschen so, wenn was wirklich, also ich war als Kind, saß ich immer vor Dinner for One und habe mich kaputt gelacht, weil ich es einfach wahnsinnig lustig fand. Jedes Silvester saß ich einen Meter entfernt von der Glotze und alle Erwachsenen haben sich eigentlich in erster Linie darüber amüsiert, dass ich mich jedes Jahr totgelacht habe.
Ah, okay, ne?
Also ich habe so eine Art von Humor immer schon geliebt und ich finde, die ist eigentlich alterslos. Also es kommt ein bisschen auf die Art von Humor an und diese clowneske Komik, finde ich, ist eigentlich alterslos, so, da kann man wieder drüber lachen.
Ja.
Idealerweise.
Thorsten Schreiter fragt nach dem, was du früher in der Schultasche hattest, in der Schnittlich-Schule, so nenne ich es jetzt einfach mal. Da dürfen die Kinder ja noch nicht mal irgendwie was Buntes zum Beispiel dabei haben, dürfen nicht mal irgendwie ihr Lieblingskuscheltier mit in der Schultasche haben oder Konfetti oder was auch immer. Das ist ja auch so eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Aussage auch dieses Filmes, dass die Welt ruhig gerne mal ein bisschen bunter sein darf und mal ein bisschen fröhlicher. Ne?
Genau, das ist die Grundaussage und ich glaube, die kann man auch so unterstreichen.
Absolut, auf jeden Fall. Also wer das nicht unterstreichen kann. Es heißt auch in dem Song zu dem Film, wir machen mit der Kreide den Boden bunt. So lautet der Refrain des Titelsongs. Richtig starke Aussage, oder?
Ja, super. Und da fällt mir ein, dass ich das mit meinem Sohn auch mal wieder machen wollte, dieser Tage.
Ach.
Solange es noch geht.
Ja.
Und das Wetter noch mitspielt, könnte man mal wieder die Kreiden auspacken und den
ja.
voll malen.
Machen wir viel zu selten. Ja. Kino, du wirst ja den Film ja im Kino, bestimmt bei der Premiere, denke ich mal, wenn du
ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, da bist du mir echt was voraus.
Ja.
Also ich liebe das aber auch wirklich beim Premierentermin, das dann tatsächlich als Premiere zu erleben. Mhm, auch dann ist natürlich die eigene Aufregung ein bisschen größer und es macht mehr Spaß.
Okay, bist du denn generell auch so ein Kinogänger, dass du mit der Familie dann auch so, oder mit deiner Frau, gut, der Junge wird noch zu klein sein wahrscheinlich fürs Kino, aber bist du so ein Kinotyp?
Ja, nee, also mit meiner Frau weniger, auch also kommen wir auch gar nicht so dazu jetzt in letzter Zeit. Also ich gehe schon gerne mal ins Kino, aber ich war jetzt echt lange nicht. Ne? Also
ja.
Fast 2 Jahre. Ich war, glaube ich, in den letzten 2 Jahren einmal im Kino oder so.
Mhm. Ja, dann wird es jetzt mal wieder
ja,
Zeit.
Ja, ja. Also ich gehe dann in meine eigenen Premieren auf jeden Fall.
Ja, schön. Ja. Lieber Max,
ja,
mir
ja,
hat Stefan. Das Gespräch richtig Spaß gemacht.
Mir auch. Und ich würde gerne noch einmal mit dir anstoßen. Hier.
Das machen wir.
Jetzt ist es vielleicht schon fast zu warm geworden.
Dann müssen wir gleich nochmal einen Schluck nachgießen.
Cheers. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für das ganz, ganz tolle Gespräch. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, die unlangweiligste Schule der Welt, ab dem 26. Oktober überall im Kino. Naja, und wenn euch, liebe Podcast-Fans und vor allem Max-Giermann-Fans, vielleicht haben euch meine Fragen dann doch gefallen, obwohl ihr ja aus dem Buch, das da heißt, ich bin was, was du nicht siehst, eigentlich schon die meistgestellten Fragen an Max Giermann ja auch schon nachlesen konntet. Und wenn euch die Folge hier in der Tat tatsächlich gefallen haben sollte, dann lasst doch gerne mal ein Like hier oder erzählt es weiter.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, ja.
Doch, also mir hat es mega Spaß gemacht.
Vielen Dank dafür,
lieber Max. Wie lange haben wir jetzt, Stefan? Wie lange
haben wir haben jetzt etwas mehr als eine Stunde aufgenommen und ich glaube, das reicht jetzt auch, denn wir haben noch ein bisschen was im Glas.
Ja, das stimmt. Und ich muss noch fahren.
Danke, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Alles Gute.
Ebenso. Tschüss zusammen.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.